Liebe Schwestern und Brüder, man kann sich heutzutage nicht mehr raussuchen, ob die Straßen leer sind oder voll. Heute Abend waren sie voll. Und ich fürchte, jetzt kommt die Zeit, wo man einfach gar nicht mehr über Stuttgart hinaus kann, sondern Referenten holen muss, die eben nicht durch dieses Verkehrsnadelöhr müssen, wenn das so weitergeht. Aber das jetzt nicht das Thema, man kann sich also den Verkehr und die Verkehrsdichte nicht raussuchen. Und in Weissach, das habe ich gemerkt, kann man sich auch das Thema nicht raussuchen. Ich möchte ehrlich sagen, ich war, jetzt fast sagt saumäßig, aber das wäre doch ein bisschen übertrieben, ich war nicht so sehr begeistert, als ich das Thema entdeckt habe, zu dem mich irgendjemand eingeteilt hat, weil ich nun eben wohl am Donnerstag dran bin. Und erwarten Sie deshalb auch jetzt kein Ehe-Referat, sondern ich möchte ausgehend von dem Text nur ein paar Punkte ansprechen. Da bleibt vieles ungesagt und ich bin mir dessen bewusst und habe in letzter Zeit gelernt, Vorträge zu halten. Das bedeutet, sich zuerst zu entscheiden, was man nicht sagt, um dann eben das Wenige, was man sagen kann, in der Zeit dann zu sagen. Aber dass ich heute manches nicht sage, dessen bin ich mir im Klaren. 1. Petrus 3, die Verse 1 bis 7. Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden. Wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt, euer Schmuck soll nicht äußerlich sein wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, das ist köstlich vor Gott. Denn so haben sich vorzeichen auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr recht tut und euch durch nichts beirren lasst. Desgleichen ihr Männer wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Ich bin überrascht, dass sie alle noch ruhig auf den Plätzen sitzen. Ich könnte mir Gruppen und Kreise vorstellen, da müsste ich jetzt schon da unten in Deckung gehen, weil irgendwelche komischen Geschosse abgefeuert würden bei einem solchen Text, mit dem wir uns selbstverständlich in der heutigen Zeit vielleicht etwas schwerer tun oder mit dem sich manche schwerer tun. Lassen Sie mich deshalb erstens eine grundsätzliche Einleitung machen, zweitens etwas Grundsätzliches zur Ehe sagen und wenn dann noch Zeit ist, noch ein paar Dinge zum Text. Also, erstens etwas Grundsätzliches und ich denke, das ist wichtig und ich weiß jetzt nicht, inwieweit Gerhard Mayer gestern Abend diesen Platz schon abgesetzt hat, aber ich möchte es doch kurz noch einmal tun. Wir müssen uns die Situation vorstellen, in die hinein dieses Wort und überhaupt der ganze Brief geschrieben wurde. Das ist nicht unwichtig. Situation, der christliche Glaube und das Leben des christlichen Glaubens am Anfang, eine völlig neue Situation für die Glaubenden. Und das heißt, sie mussten unzählige Dinge sortieren. Wie wird das jetzt gelebt? Wir müssen uns Folgendes deutlich machen. Die Christen kamen her vom Judentum, vom jüdischen Volk. Und das jüdische Volk war eine doch immerhin halbwegs geschlossene Größe. Und jetzt wurde dieser christliche Glaube von diesem Hintergrund her hinausgetragen in das römische Reich. Und es bildeten sich kleine Gemeinden an den verschiedensten Orten. Und es war nicht mehr diese geschlossene Größe, wie man das vom Judentum, vom jüdischen Volk her gewohnt war, sondern jetzt war man eine kleine Gruppe in diesem großen römischen Reich. Und da war jetzt die Frage, Wie verhält sich der Christ? Wie verhalten sich die Glaubenden in ihrer Umgebung und das heißt in den bestehenden Institutionen? Genau um das geht es. Wie verhalten sich Christen in der Welt? Wie leben sie ihren Glauben? Gestern, 1. Petrus 2, Vers 12, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott reichen am Tag der Heimsuchung. Führt ein rechtschaffenes Leben. Wandelt gut. Das heißt, die Christen waren einerseits herausgerufen aus der Welt, herausgerufen zum Glauben. Und damit waren sie in ihrer Umgebung Fremdlinge geworden. Das thematisiert der 1. Petrusbrief auch. Und gleichzeitig werden sie von Gott oder von ihrem Herrn Jesus Christus zurückgesandt in dieses Leben hinein. Kein Aufruf zum Auszug aus der Welt. Kein Aufruf zur Isolation. Kein Aufruf raus in die Wüste und lebt da für euch. Sogar angesichts der erwarteten nahen Wiederkunft Jesu. Kein Aufruf, die Welt zu verlassen, sondern lebt in dieser Welt, führt ein rechtschaffenes Wesen, einen rechtschaffenen Wandel. Euer Leben soll ein Vorbild sein und daran wird man sehen, wer ihr seid und zu wem ihr gehört. Und jetzt nennt der 1. Petrusbrief in der Konkretisierung dieses Themas führt einen guten Wandel. Drei Bereiche, in denen der Mensch lebt, in denen der Christ lebt. Er nennt den Staat, er nennt die Berufswelt, damals zugespitzt auf das Verhältnis Sklavenherren, zu dem kann ich nichts sagen und es wurde auch ausgelassen, dieses Stück. Und als dritter Bereich kommt die Ehe. Und jeder Bereich beginnt mit der Aufforderung zur Unterordnung. Das ist eine klare thematische Verklammerung. Ordnet euch den Obrigkeiten unter, dem Kaiser oder dem König, so ist hier genannt. Die Sklaven sollen sich ihren Herren unterordnen, die Frauen ihren Männern. Eine ganz klare thematische Verbindung, aber wir müssen uns das im Klaren sein unter der Überschrift, führt einen guten Wandel. Es geht also nicht um irgendwelche Ordnungen unter Ordnungen willen, sondern es geht um ein Leben als Zeugnis für den Glauben. Warum ist das notwendig? Denn ich habe schon angedeutet, weil es immer wieder Schwärmer gab und auch gibt, die sagen, wir Christen haben nur einen Herrn, und alle menschlichen Ordnungen gelten für uns nicht mehr. Alles lassen wir hinter uns. Das Neue Testament und hier der Apostel Petrus geht einen anderen Weg. Nein, wir leben das Christsein innerhalb der bestehenden Ordnungen und Institutionen dieser Welt. Und das ist klar, das macht es nicht immer einfacher. Manchmal wäre der Auszug leichter. Raus aus dem Bestehenden, der Staat ist mir egal und mein beruflicher Chef ist mir egal und meine Frau ist mir auch egal. Ich bin ja Christ, ich habe nur einen Herrn und sonst gibt es nichts mehr für mich. Wäre zuweilen wesentlich leichter. Vielleicht der letzte Punkt ist mit der Frau am schwierigsten. Aber Sie verstehen, Sie verstehen. Um diese Spannung geht es. Um diese Spannung. Christen haben einen Herrn Jesus Christus und doch hineingeflochten in diese Welt mit ihren Ordnungen. Und nun darf ich sagen und dazu fügen, natürlich diese Ordnungen, die sind zum Teil wandelbar. Das wurde vorher schon angesprochen, wir haben heute von der staatlichen Seite im Blick zum Beispiel auf das Verhältnis von Mann und Frau eine ganz andere rechtliche Situation im Gegensatz zur damaligen Zeit. Wir haben heute weithin keine Sklaven mehr. Aber wenn ich mich recht umhöre, was so läuft in den Betrieben, dann stelle ich mir schon die Frage, ob wir nicht auf hohem Niveau des Verdienstes manchmal doch sklavenähnliche Verhältnisse haben. Wie gesagt, im Blick auf den Verdienst auf hohem Niveau, aber im Blick auf das, was verlangt wird und was man tun muss, ist hier zum Stichwort Mobbing, nicht? Also natürlich nicht mehr Sklave herrscht, aber die gleiche Thematik beruht in einer anderen Situation, unter anderen staatlichen und rechtlichen Voraussetzungen. Und von daher sind die Worte keine Worte von gestern. Es durchzieht also das ganze das Thema Unterordnung, und ich möchte jetzt noch kurz etwas zu diesem Wort der Unterordnung sagen. Zwei Dinge. Wir können zunächst durchaus übersetzen Unterordnung. Es gibt, und jetzt sage ich es einmal so, Herrschaftsstrukturen in dieser Welt. Aber, und da bin ich der Meinung, und ich sage das ganz persönlich, müssen wir vielleicht doch einmal wieder umdenken, wenigstens von der Heiligen Schrift her. Ist Herrschaft nicht grundsätzlich schlecht? Es gibt entartete Herrschaft, das wissen wir. Wiederum in allen Bereichen. Aber Herrschaft grundsätzlich ist nicht schlecht. Die Herrschaftsstrukturen in dieser Welt sollen eigentlich der Erhaltung dieser Welt unter Ordnung dienen, dass Leben gelingen kann. Das ist die göttliche Abzweckung. Und das biblische Ziel ist nicht, dass Herrschaft unterdrückt, sondern dass Herrschaft positiv benutzt wird, dass Leben gelingen kann. Dass Menschen zurechtkommen, dass es ihnen gut geht. Das sollten wir immer mithören bei diesem Begriff. Wir könnten aber auch dieses Wort, und das gehört sicher dazu, noch anders übersetzen, nämlich indem wir sagen, es geht um die Einordnung. Ich muss meinen Platz finden im Verhältnis zu anderen. Ich muss meinen Platz finden und einnehmen, an den ich gehöre und den ich ausführen kann. Unterordnung, positive Herrschaftsstruktur und Einordnung meinen Platz finden. So viel eine grundsätzliche Einleitung und jetzt etwas Grundsätzliches zur Ehe. Es ist hier das Wort von der Unterordnung der Frau. Und da stellt sich natürlich die Frage, ich werde nachher noch darauf zurückkommen, dass eigentlich diese biblische Aussagen für die damalige Zeit schon revolutionär waren in mancher Hinsicht. Es ist heute die Frage, gilt dieses Wort grundsätzlich oder ist es eine zeitgebundene Aussage auf dem Hintergrund damaliger Gesellschaft? Ich persönlich bin überzeugt durch das wiederholte Vorkommen, dass es eine grundsätzliche Aussage des Neuen Testaments ist, im Sinne der oben gemachten Aussage einer positiven Ordnung, einer Einordnung. Und dabei, und das ist jetzt das Entscheidende, geht es in keinster Weise um Unterdrückung. Das dürfen wir nicht verwechseln. Sonst wird die ganze Sache tief und falsch. Frauen sind keine Sklavinnen und keine Mägde. Ganz deutlich wird es, wenn wir die paulinische Parallele im Epheserbrief aufschlagen, wo es wirklich um eine gute Beziehung von beiden Seiten her geht. Es geht um das Einordnen und unterordnen unter eine letzte Verantwortung. Unter eine letzte Verantwortung. Paulus formuliert im Epheserbrief ja höchst interessant, wenn er diesen Abschnitt, vergleichbaren Abschnitt folgendermaßen beginnt. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ordnet euch einander unter. Und dann kommt erst das Wort. Die Frau ordnet, ihr Frauen ordnet euch euren Männer unter. Es ist also nicht abgezielt, dass der Mann alleine das Sagen hat in einer christlichen Ehe. In der christlichen Ehe geht es um eine gute Partnerschaft. Und ich persönlich verstehe die Unterordnung als nur eine Sache in der letzten Instanz, würde ich mal sagen. Wenn es 1:1 steht und knifflig wird, dann muss einer dann doch entscheiden. Partnerschaft mit einer letzten Verantwortung des Mannes für die Ehe und für die Familie. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges dazu. Diese Ordnung soll dazu dienen, dass das Verhältnis gut ist. Wenn in einer Ehe die Frau nicht mitsprechen darf, wenn sie nicht echte Partnerin ist, wenn es ihr aus diesem Grund nicht gut geht, dann ist das nicht gemeint, was die Bibel will. Die Bibel will ein solches Miteinander von Mann und Frau, und das muss die Leitlinie sein, dass beide in der Ehe aufblühen. Und jetzt ein Wort an die Männer. Frauen weghören, bitte Kopf. Wenn wir das Verhältnis von Mann und Frau so verstehen, dass die Frau darunter verkümmert, dann ist das nicht biblisch. Das Verhältnis ist so zu ordnen, dass in der Ehe die Frau aufblüht. Die wichtigste Schönheit und Gesundheitsform der Frau ist das Verhältnis ihres Mannes zu ihr. Und das ist der Prüfpunkt, ob das Verhältnis stimmt, bitte. Ich sage es deshalb, weil dieses Wort in unzähligen Fällen wurde mit diesem Wort Sinnbluder getrieben. Und wurden Frauen unterdrückt, dass sie verkümmert sind. Und das meint die Bibel nicht. Der Mann hat die Verantwortung für die Frau, dass sie sich entfalten kann, dass sie aufblüht, dass es ihr gut geht, dass sie sich wohlfühlt. Und das gerade dann, wenn es aus irgendwelchen Gründen, ich komme nachher noch darauf zurück, was das für Gründe sein können, ebenso ist, dass die Frau eigentlich die Schwächere ist, aus welchem Grund auch immer. Und jetzt merken wir, benutze bewusst nochmal das Wort, Herrschaft im biblischen Sinne ist Verantwortung und nicht Unterdrückung. Wenn also die Frau dem Mann untertan soll, dann ist er für sie verantwortlich, und zwar so, dass es der Frau gut geht. So gut der Mann eben kann. Nicht? Also da müssen wir manches korrigieren und umdenken. Selbst wenn das früher bei der Trauung verlesen wurde, war ja in der alten Agenda drin, nicht? Da habe ich immer gesehen, ihr Frauen ordnet euch unter, alle Männer haben gegrinst. Und dann habe ich weitergelesen, aber die Männer sind nicht mehr mitgegangen. Denn es heißt ja nachher, ihr Männer liebet eure Frauen. Und da ist eine Partnerschaft intendiert. Das ist keine einseitige Sache. Sonst verstehen wir es falsch. Ein weiteres. Das Besondere der Aussagen über das Verhältnis von Mann und Frau im Neuen Testament ist die Beobachtung, dass immer die Frau und der Mann angesprochen sind. Wenn Sie noch einmal den Zusammenhang lesen im 1. Petrusbrief, Beim Staat wird nur eine Seite genannt. Im ersten Petrusbrief auch bei den Sklaven nur eine Seite. Bei Mann und Frau werden immer beide genannt. Denken Sie, das heißt, in diesem Verhältnis haben beide gleichgewichtige Aufgaben. Und der Mann kann sich nicht einfach zurückziehen und sagen, hier steht geschrieben, Frau untertan für dich. Das ist nicht richtig. Das wäre einseitig und deshalb falsch. Ich finde das sehr wichtig zu beobachten, der Mann ist immer auch dran. Und da gibt es nichts Einseitiges. Am Anfang meiner Tätigkeit gab es noch die alte Trauagende mit Epheser 6 und Epheser 5, Entschuldigung. Und ich habe das immer verlesen, aber ich habe immer mit den Brautpaaren drüber gesprochen. Und es war mir immer interessant, am Anfang sagten sie, nein, aber ja nicht. Also das widerfahre uns nicht, dass das verlesen wird bei unserer Trauung. Aber ich habe im Traugespräch immer mit den Leuten darüber gesprochen, über den ganzen Text. Ordnet euch einander unter und dann das Wort an die Frauen und das Wort an die Männer. Und nach dem Gespräch standen sie diesem Text in der Regel nicht mehr so fremd gegenüber und ich durfte ihn sogar lesen. Inzwischen habe ich das auch eingestellt, weil ich einfach glaube, weil die Hörer zu früh abhängen. Und weil die Männer nicht hören, was zu ihnen gesagt ist. Und deshalb denke ich, man muss mit diesem Text sehr vorsichtig umgehen. So, aber jetzt, dritter Teil, der Schluss, das Wort an die Frau und das Wort an den Mann, noch ein paar Anmerkungen zu dem Text. Wir haben zunächst die grundsätzliche Einleitung, desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen. Und jetzt haben wir hier bei Petrus sofort einen Spezialfall. Einen besonderen Fall. Und das war natürlich damals gar nicht so eine große Ausnahme. Und ich fürchte, es ist heute auch keine allzu große Ausnahme. Nämlich, wir haben jetzt sofort den Fall, dass eine gläubige Frau einen ungläubigen Mann hat. Das andere, es wird gar nicht allgemein dargestellt, es wird an die Frau, wird gleich abgebrochen und jetzt geht es um diesen Fall. Wie ist es, wenn eine gläubige Frau einen ungläubigen Mann hat? Ich habe vorher schon gesagt, es gab es damals schon und es gibt heute, es gab es auch alle Zeiten hindurch. Und das heißt natürlich im Sinne der Einordnung der Frau in Ehe und Familie, jetzt wird es schwierig für die Frau. Wie lebt sie ihren Glauben, wenn der Mann ungläubig ist? In diesem Fall geht es hier, im Wort an die Frau, das ist das Thema. Und jetzt was sagt Paulus, Petrus dazu? Die Frau soll, wenn sie in dieser Ehe leben. Sie soll, wenn es geht, dem ungläubigen Ehepartner treu bleiben. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich und gar nicht so leicht. Ich werde am Schluss darauf zurückkommen, dass es nach Paulus auch die andere Lösung gibt. Aber zunächst einmal heißt es doch, lebe diese Ehe normal. Als gläubige Frau mit einem ungläubigen Mann. Aber wir hören gleich dazu, sie soll versuchen, ihn für den Glauben zu gewinnen. Und dazu gibt Petrus ein paar Regeln. Nicht durch zu viele Worte, sondern durch ein Leben, das Vorbildcharakter hat. Durch einen Wandel im Glauben. Liebe Schwestern und Brüder, darf ich gleich übertragen, das ist grundsätzlich für die Mission wichtig. Zur Mission gehört das Wort. Aber wenn Sie mal die Leute kennen, die Sie missionieren wollen, und die kennen Sie, dann können Sie langsam mit den Worten sparsam werden. Dann muss das Leben sprechen. Und das ist schwerer. Weil es könnte sein, dass wir mit unserem permanenten und dauernden Reden und unseren Glauben bezeugen, dem anderen auf den Wecker gehen. Übrigens auch die Frau ihrer Mann. Wissen Sie, das kann ja dann auch ausahnen, so kleine Sticheleien. Und da wäre dann das Zeugnis nicht Brauch, sondern wo man weiß, wie es umeinander steht, da muss das Leben reden, da geht es um das Zeugnis des Lebens. Wir müssen aufpassen bei den Menschen, denen wir oft begegnen, in der Tat, dass wir unsere Worte sehr weise und gut gesetzt verwenden, dass unser Zeugnis nicht das Gegenteil von dem erreicht, was wir eigentlich wollen. Wenn es hier um den guten Wandel geht, dann geht es auch darum, dass diese gläubige Frau mit ihrem ungläubigen Partner und gegenüber der Familie dem nachkommt, was zur Ehe gehört und ihre Arbeit tut, was es auch immer sein mag, nicht aussehrt, sondern so ein Zeugnis ist, darf ich sagen, dass sie ihr in ihren Aufgaben treu ist. Sehen Sie, dass der Mann und dass die Kinder nicht den Eindruck haben, ja, wir sind ja unwichtig. Wir sind ja unwichtig. Das machst du mit der linken Hand, aber mit der rechten ist sie immer in ihrer Gemeinde. Nein, dass dieser weltliche Bereich, der unser Auftrag ist, dass er wahrgenommen wird und dass es ganz wahrgenommen wird. Ein anderes. Petrus dringt sehr auf Qualität. Darf ich mal so sagen? Lebensqualität. Petrus möchte eigentlich eine christliche Persönlichkeit. Eine Frau als christliche Persönlichkeit. Merken Sie, das ist überhaupt nicht abwertend gegenüber Frauen. Eine Persönlichkeit, die als christliche Persönlichkeit andere Menschen, hier in diesem Beispiel, ihren Mann überzeugt. Liebe Schwestern und Brüder, das geht nicht, wenn diese Frau keine Meinung hat. Wenn diese Frau kein Rückgrat hat. Wenn diese Frau immer nur den Kopf einzieht, dann geht es nicht. Wenn Sie das noch einmal durchlesen, was hier Petrus dieser christlichen Frau empfiehlt, da steckt Qualität dahinter. Menschliche Qualität. Das ist eine Frau, die geistlich reift, die geistlich eine Persönlichkeit wird. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, das auf dem Hintergrund, dass ja der Mann nicht mitmacht. Das heißt, eine Frau, die im Glauben ihren Weg geht, geradlinig, und gleichzeitig ihre Ehe lebt mit dem ungläubigen Partner, das traut Petrus Christinnen zu. Und das ist nicht wenig, was hier verlangt wird. Das ist nicht wenig. Ist heute weit in unseren Kreisen oder von der Leitungsebenen her im Gespräch, geistliche Persönlichkeiten. Geistliche Persönlichkeiten, die wissen, was sie wollen, die wissen, um was es geht, die überzeugt ihren Glauben leben und gleichzeitig, wie hier diese Frauen, mit beiden Beinen im Leben stehen. Liebe Schwestern und Brüder, das braucht unsere Zeit. Das sind Personen, das sind Persönlichkeiten, deren Zeugnis angenommen wird. Und das schreibt jetzt Petrus, und ich versuche auch zu diesem Wort etwas zu sagen, obwohl es mir nicht leicht fällt. Das sagt jetzt Petrus, diese Qualität der Frau als Persönlichkeit ist wichtiger wie die Quantität des Mutes. Wobei ich bin überzeugt, dass dieses Wort kein grundsätzliches Wort ist, dass die Frau nicht auch Wert legt auf ihr Äußeres. Unterschied zum Frau sein und zum Mann sein. Studieren Sie mal im Alten Testament, wie häufig das Wort schön in Verbindung mit Menschen vorkommt, sowohl von Frauen als auch von Männern. Aber hier steckt dahinter, du kannst deinen Mann nicht damit gewinnen letztendlich. Und das muss gesagt sein, nur durch äußere Schönheit von Frauen und Männern lässt sich auf Dauer kein Partner gewinnen. Das ist zu wenig. Nein, es bedarf der Persönlichkeit. Hier schreibt Petrus vom sanften und stillen Geist. Sanft und still. Ich habe das vorher karikiert, auch das ist eine missverständliche Wendung. Diese Frau kann keine Frau sein, die alles mit sich machen lässt. Das steckt nicht dahinter. Sondern eine Frau, die ihren Weg geht, die etwas will und etwas weiß, das steckt hier dahinter. Und ich nenne nur noch eine Sache, Petrus nennt ein letztes, im letzten Vers, er schreibt an die Frauen, dass sie sich nicht beirren lassen, oder schärfer übersetzt, dass sie keine Einschüchterung fürchtet. Und da ist doch etwas Interessantes gemeint. Der Glaube dieser Frauen steht nicht zur Diskussion. Und da muss ich den Auslegern recht geben, die sagen, das war zur damaligen Zeit revolutionär. Normalerweise hat der Hausherr, der Hausvater, über die Religion der Familienangehörigen bestimmt. Und sehen Sie, da ist für Petrus und für das Neue Testament ganz klar, diese Bestimmung kann es nicht mehr geben. Die Frau kann sich im Blick auf ihren Glauben nicht einschüchtern lassen. Die Frau darf sich den Glauben nicht verbieten lassen. Und ich möchte dazu fügen, auch andere Dinge, die vielleicht ein Mann fordern könnte, auch im geschlechtlichen Bereich. Ich denke, hier bekommt eine gläubige Frau klare Richtlinien, was die Heilige Schrift will, was Gott will und nach was sie sich zu richten hat. Der Glaube steht nicht zur Disposition. In dieser Hinsicht ist ihr das Wort gesagt, sie soll sich nicht beirren lassen und ihren Weg gehen. Ich habe vorher gesagt und möchte das nur noch kurz anbieten, es ist das Ziel, dass die Frau in der Ehe bleibt, dass die Ehe aufrechterhalten wird, auch gegebenenfalls um der Kinder willen, so welche da sind. Paulus führt dann aber in 1. Korinther 7 aus, dass es sein kann, dass ein ungläubiger Mann und eine ungläubige Frau oder umgekehrt, dass es einfach nicht mehr möglich ist und er ermöglicht dann auch eine Trennung. Ich möchte hierzu klar sagen, eine Trennung ist noch kein Ehebruch, solange kein dritter Partner mit im Spiel ist. Paulus eröffnet diese Möglichkeit. Und hier sehen wir, der Glaube hat letztlich dann doch das größte Gewicht. Es wird nicht gleich am Anfang gesagt, wenn ein Ungläubiger und ein Gläubiger auseinander, nein. Es soll versucht werden, dass die Ehe aufrechterhalten werden kann. Wenn es aber an dieser Frage scheitert, oder wenn gar der Unglaube verlangt wird, dann gilt es auch, eine letzte Konsequenz zu ziehen, die nie oberflächlich sein sollte und oberflächlich erfolgen sollte. Die Frau als geistliche Persönlichkeit, die in der Ehe mit einem Ungläubigen so lebt, dass vielleicht der Mann gewonnen wird. Ich finde, das ist eine hohe Aufgabe. Aber alle Frauen in einer solchen Situation in der heutigen Zeit. Und es gibt sie. Und wir sollten an sie denken. Auch gerade auf diesem schweren Weg. Und es gibt noch ein Wort an den Mann. Das ist ganz kurz. Es ist hier deshalb kurz, weil hier dieser Sonderfall behandelt wurde. Sie merken, es ist kein grundsätzliches Wort an die Frau, sondern ein Sonderfall. Viele biblische Texte haben solch einen konkreten Fall als Anlass. Und das sollten wir hören. Und deshalb hier das Wort an den Mann kürzer, in den anderen Texten ist das nicht so. Desgleichen ihr Männer, wohnt mit einzig vernünftig bei euren Frauen. Einzig vernünftig. Kriegt euren Kopf nicht immer durch. Bedenkt die Andersartigkeit von Mann und Frau. Geht auf eure Frau ein. Versucht sie zu verstehen. Ringt darum, dass ihr sie versteht. Einzig. Ehe ist nicht der Weg eines Einzelnen, der nur seinen Weg zieht und dann gibt es da noch irgendwo eine Begleitung, die sich im Laufe des Lebens bitteschön doch auch umstellen soll und sich ihrem Mann anpassen. Nein, ihr Männer wohnt mit Vernunft und mit Einsicht bei euren Frauen. Das gilt im Blick auf alle Belange des Miteinanders. Und jetzt kommt eine Begründung. Es wird von der Frau gesprochen als dem schwächeren Teil. Da gehen die Ausleger auseinander, was das für Gründe haben könnte. Ich würde nicht zuerst körperliche und seelische Gründe hier anführen, sondern auch zuerst damals und zum Teil noch heute gesellschaftliche. Wir wissen, dass die Frau damals kein selbstständiges Recht hatte. Oder ich übertrage auf heute, was ist, wenn die Frau nicht verdient? Dann ist sie unter finanziellen Gesichtspunkten der schwächere Teil. Wenn es natürlich umgekehrt ist, dann ist der Mann schwächer. Nicht? Klar. Oder ein Bereich, der mir immer sehr wichtig ist, die Zeit, in der die Frau Kinder hat, Kinder bekommt und das Primat hat, die erste Rolle spielt in der Erziehung. Ich meine, das ist eine Zeit, wo die Frau in mannigfacher Hinsicht, und das ist keine Abwertung, schwächer ist, anfälliger für Krankheiten, vielleicht wochenlang liegen muss, vielleicht nach der Geburt eine Schwächephase hat und so weiter. Ist keine Abwertung der Frau, sondern ist die Frage, welche Möglichkeit haben beide Partner? Und da braucht die Frau einen Schutzraum. Und jetzt ist der Mann gefordert, so heißt es hier, und gibt dem weiblichen Geschlecht seine Ehre. Versteht sie, ehrt sie. Gerade dann, wenn die Frau manches nicht tut und nicht kann, aus gewissen Gründen, was es in dieser Zeit der Mann kann. Keine Abwertung der Frau. Ich meine, es wäre das Wichtigste in der Gesellschaft gewesen, dass die Mütter geehrt werden, nicht nur am Muttertag. Der wichtigste Beruf in der Gesellschaft ist die Erziehung von Kindern. Der wichtigste Beruf. Und da tun wir Männer oft so wenig, dass wir das anerkennen, dass wir das ehren. Nicht nur ein Sträußchen am Muttertag, sondern in unserem Verhalten. Seht ihr, hier steht das Wort ehren, ehren. Der Frau Ehre entgegenbringen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und dann schließt Petrus mit zwei Dingen. Es ist ganz selbstverständlich, dass die Frauen Miterben sind der Gnade des Lebens. Es gibt Unterschiede im Blick von der Schöpfung her, im Blick auf Mann und Frau. Mann und Frau sind nicht gleich. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Gaben, die gleichwertig sind. aber von der Erlösung her sind sie ganz gleich. Die Frauen sind Miterben der Gnade. Da gibt es keinen Unterschied. Und eine letzte Frage für die Ehe ist die Frage, ist das Verhältnis der Ehepartner so, jetzt merken wir, bei Mann ist die christliche Ehe angesprochen, ist das Verhältnis so, dass beide gemeinsam beten können? Oder fehlt etwas zwischen ihnen? Gemeinsam beten, das ist kein Muss. Paulus schreibt davon, dass die Eheleute auseinandergehen zum Gebet. Ich kenne Ehen von guten Christen, die sagen im Gebet, das wollen wir für jeder für sich tun, dann auch gemeinsam, aber zuerst jeder für sich. Und es gibt andere, die haben täglich das gemeinsame Gebet. Aber die Frage ist, steht etwas zwischen ihnen, das sie nicht mehr tun könnten? Und so soll christliche Ehe sein, dass nichts zwischen ihnen steht. So soll das Verhalten sein zwischen Mann und Frau. Liebe Schwestern und Brüder, das waren nur ein paar Brocken und ich leide etwas unter der Unvollständigkeit, dass man hätte noch manches hinzufügen sollen. Ich persönlich habe bei der Vorbereitung gemerkt, um was es letztlich geht, ist ein gutes Miteinander der Eheleute. Eine gegenseitige Einordnung in den richtigen Platz, wo der Gläubige oder die Gläubigen ein Zeugnis sind. Und ein solches Zusammenleben, wo der andere fliehen kann, aufleben kann, wo es beiden gut geht. Das ist das Ziel. Und dazu helfe ich Gott, allen anwesenden Eheleuten und allen, die es noch werden wollen. Amen.